Dirty Couch Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
So, hallöchen, liebe Football-Freunde. Willkommen zur Football-Primetime, Sonntag 20 Uhr. Carsten ist im Urlaub und dementsprechend nicht hier. Aber ich habe mir zwei junge Herren hier eingeladen. Und ihr wisst ja, wir haben in den letzten Wochen vermehrt drüber gesprochen. Spieler absagen, Teams ziehen zurück. Und da haben sich zwei junge Herren getroffen, die eine Mission haben. Das ist einmal der Jonathan. Grüß dich.
Jo.
Und das ist einmal der Timo. Hallöchen.
Hallo.
So, ihr beide habt eine Mission. Ihr habt die Initiative U20 gegründet. Und über die wollen wir heute sprechen. Was ist die Initiative U20? Was wollt ihr bewirken? Und dann werden wir so mal ein bisschen über die Idee diskutieren. Aber erstmal will ich ein bisschen was über euch erfahren. Jonathan, wer bist du? Wie alt bist du? Was hast du footballmäßig schon so erlebt?
Genau, ich bin Jonathan. Ich bin 18 Jahre alt. Ich habe schon jetzt vier Jahre Football gespielt. Habe gestartet bei den Bochum Rebels in der Spielgemeinschaft mit den Mülheim Shamrocks und den Assinia Cardinals. Als ich dann in der U19 war, war es vor allem die Dortmund Giants in der ersten Saison, dann die Düsseldorf Panther und jetzt wieder bei den Bochum Rebels. Und genau, der Grund, warum wir die Initiative U20 gegründet haben, ist vor allem, dass sehr viele Teams eben jetzt zurückziehen mussten und wir glauben, dass sich eben etwas ändern muss.
Und dann haben wir hier noch den Timo in unserer Runde. Schieß los. Wer bist du?
Ja, ich bin Timo. Ich bin 17 Jahre alt. Ich habe vor 5 Jahren angefangen bei den Azen Knights. Habe da ungefähr 2 Jahre Receiver und Quarterback gespielt. Dann bin ich für die U16, für mein letztes U16-Jahr zu den Paderborn Dolphins gegangen und habe dann da 2 Jahre verbracht, auch ein Jahr GFLJ gespielt. Und ich wollte eigentlich in diese Saison starten und weiter für die Paderborn Dolphins spielen. Das hat aber eben wegen einem Rückzug, weil wir halt eben zu wenig Spieler waren, nicht funktioniert. Dann bin ich zu den Lippstadt Eagles gegangen. Also es hat 3 Spiele gut geklappt, dann mussten wir auch da wieder zurückziehen und jetzt bin ich bei den Bielefeld Bulldogs beziehungsweise in der Spielgemeinschaft Bielefeld Bulldogs, Kachtenhausen, Whitehawks. Und ja, ich bin genau derselben Meinung. Also ja, ich bin halt auch noch Schiedsrichter und Jugendtrainer, also ich bin ganz schön viel im Sport unterwegs und ich bin auch der Meinung, dass ich was ändern muss, weil wenn 4 Teams von 13 zurückziehen müssen, läuft irgendwas falsch. Und da muss sich was ändern und zwar schnell, weil sonst trifft das noch die anderen Teams und wir können gar nicht mehr spielen. Das ist halt eben das, was wir am besten vermeiden sollten.
Wo habt ihr euch beiden dann eigentlich kennengelernt?
Das hat, glaube ich, damals mal über Instagram einfach angefangen. Ich glaube, in Football Deutschland ist man mit jedem ganz gut connected. Vor allem, wenn man so ein bisschen in der GFLJ unterwegs war, dann kennt man sich mehr oder weniger. Deshalb, wir haben uns einfach gefolgt, mehr oder weniger, und irgendwann hat er dann von Herrn Football was gepostet, mit dem, dass eben viele Teams zurückziehen müssen. Da habe ich ihm gesagt, ja, die Lösung wäre einfach eine U20. So, das war dann erstmal so ein Schlagwort und er hat direkt gesagt, ja, finde ich auch. Und dann haben wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten, wie man das denn anstellen könnte und ob das wirklich Sinn macht.
Und ich habe jetzt ja rausgelesen auf eurem Instagram-Profil für die Initiative U20, ihr wollt eine Petition starten. Wie soll diese aussehen? Wie wollt ihr euch da organisieren?
Da haben wir noch nicht konkret was geplant, aber es gibt 2 Ideen. Einmal eine Petition für Head Coaches, dass die sozusagen unterschreiben können für ihr Team. Weil ich meine, das sind am Ende die, die das Leid tragen, beziehungsweise dann auch den Erfolg, die dann alles planen und somit auch mit die wichtigste Position haben. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass alle die unterschreiben können. Aber ich glaube, dass es sinnvoller ist, einfach die Headcoaches zu fragen, weil die halt einfach den Football und den Jugendfootball mehr repräsentieren als vielleicht Eltern.
Ich finde die Idee, dass alle unterschreiben, eigentlich gar nicht schlecht, weil wenn man es halt runterbricht, okay, eigentlich sind ja die Vereine repräsentiert durch den Verband, beziehungsweise der Verband ist ja für die Vereine da, aber letztendlich ja auch für die Spieler. Und die Spieler haben ja eigentlich auch das gesteigerte Interesse zu spielen. Also ich würde es sympathisch finden, wenn alle unterschreiben, ist bei unter 18-Jährigen natürlich ein bisschen schwierig. Vielleicht ließe sich ja auch so eine zweigleisige Lösung finden, dass man sowohl die Headcoaches dann irgendwie mit einbindet, beziehungsweise auch Vorstände, aber auch irgendwie Leute findet, die über 18 sind und trotzdem irgendwie eine Liste unterschreiben. Wie seht ihr das?
Ja, könnte man natürlich so machen. Wie gesagt, da ist jetzt noch nichts Konkretes geplant. Wir wissen nur, dass wir eben sowas in der Art machen wollen. Weil das ist halt einfach besser, wenn man dem Verband jetzt was vorlegen kann. Guckt euch das mal an. Wir haben hier sehr viele Leute, die dafür sind, vor allem die Teams eben. Und dass das dann eben einfach mehr wirkt, als wenn man sagt, so, wir wollen das jetzt. Ja, und wer noch? Vielleicht ein paar andere. Es ist halt einfach unprofessionell, wenn man jetzt von Hypothesen ausgeht.
Habt ihr denn schon irgendwie mit jemandem gesprochen, der bereit ist, euch da zu unterstützen?
Ja, also ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen. Genaueres kann ich darüber jetzt nicht sagen, weil es bei vielen eben auf den Verband ankommt. Einige Headcoaches haben schon zugesagt. Aber oft ist es halt der Verband, der da noch mehr wissen will. Oder bei einem war es so, die wollen sich noch intern beraten, wie sie öffentlich dazu stehen wollen. Mhm. Es gibt auch schon einen Antrag, der gestellt wurde an den AFCV NRW, der dann im November diskutiert werden soll. Also offiziell nicht. Inoffiziell haben wir auf jeden Fall schon ein paar.
Also ich habe mich auch wirklich hingesetzt und habe versucht, mit jedem also wirklich fast jedem Verein, der nächstes Jahr ein U19-Team stellt, Kontakt irgendwie herzustellen. Weil ich bin der Meinung, wir müssen halt eben wirklich, so gut es geht, alle Vereine mit ins Boot holen, weil Jonathan das eben auch schon gesagt hat, wenn wir jetzt nur 2, 3 Vereine haben, aber 10 dagegen sind, ist ja Quatsch, dass wir unseren Willen da durchboxen wollen. So, deshalb, da müssen schon wirklich alle am selben Strang ziehen, dass das was wird.
Und Timo, wie ist da so die Resonanz, die du erfährst, wenn du mit den Menschen sprichst?
Also ich habe ein paar Antworten bekommen. Viele Antworten waren das jetzt noch nicht, aber ich bin da eigentlich noch ein bisschen optimistisch, weil es sind ja auch noch Ferien und Sommerpausen und alles drum und dran. Und also ganz ehrlich, das ist immer noch ein Ehrenamt, das muss man sich ja auch vor Augen führen. Wir haben ja im Jugendfootball so gut wie gar keinen, der es hauptberuflich macht, der wirklich 24/7 die E-Mails checkt. Deshalb habe ich da volles Verständnis für, wenn das dauert, weil man halt eben im Urlaub ist oder krank ist oder was auch immer. Deshalb nur eine Antwort irgendwann wäre halt auch schön, dass man da halt eben auch von unserer Seite her ein bisschen planen kann, ein bisschen kommunizieren kann, weil sonst läuft das halt alles aufs Leere zu und das wäre halt für uns überhaupt nicht gut, weil wir dann halt eben wirklich viel Zeit und wirklich viel Mühe geopfert haben für am Ende des Tages nichts. Das wäre meiner Meinung nach echt schade.
Wann habt ihr denn die Idee so weit gehabt, dass ihr gesagt habt, jetzt wollen wir loslegen?
Das war tatsächlich so vor ungefähr 2 Wochen. Ich habe ihm die Nachricht nämlich im Urlaub geschickt. Und er hat dann direkt gesagt, ja komm, lass machen. Ich schreibe schon mal vor, du kannst dich noch entspannen. Ich mache schon mal ein bisschen was. Und dann habe ich halt ein bisschen darüber noch nachgedacht im Urlaub. Da hat man ja ein bisschen mehr Zeit. Habe dann mir gedacht, das Wichtigste ist erstmal, dass wir gesehen werden. Also Publicity, wie kriegt man das heutzutage am besten? Social Media ist ja ganz einfach. Dann haben wir mal einen Social Media Account gemacht, den ich im Moment führe. Und sozusagen zweitgleisig zu fahren. Einmal eben die private Anrede mit den Teams, die Timo jetzt macht. Und dann nochmal mit dem etwas, mit dem Social Media Ding über unseren Instagram-Kanal einfach auch ein bisschen provokanter, dass vielleicht noch ein paar Leute sich dazu gesellen. Da haben wir auch schon ein bisschen Erfolg gehabt. Wie gesagt, ein Team, da stehen wir im engeren Kontakt mit, weil da dürfen wir noch nichts Genaueres sagen, weil die eben noch überlegen, wie sie sich offiziell nach außen aufstellen wollen dem Thema gegenüber. Dementsprechend volles Verständnis an die.
Ja, über den Weg bin ich ja auch über euch gestolpert. Ich glaube, ich habe auch irgendwo einen Post gemacht und da habe ich was von euch gesehen. Dann habe ich dich auch dann direkt gleich mal angeschrieben oder du mich. So sind wir ja auch schnell zusammengekommen.
Ja.
Finde ich eine gute Sache. Ich finde das generell toll, wenn junge Menschen sich dann auch für den Football auch so engagieren wollen. Ich habe jetzt rausgehört, dass ihr das Ganze auch für den Verband NRW machen wollt. Ist das richtig?
Genau.
Zu welcher Gelegenheit wollt ihr denn diese Stimmen oder diese Petition dann überreichen? An wen?
Genau, im November gibt es ja die Generalversammlung beim AFCV NRW. Und dieser Antrag, der gestellt wurde, wird da eben diskutiert. Und wir wollen denen, die diesen Antrag sozusagen gestellt haben, ein bisschen Rückendeckung bieten, dass es am Ende nicht nur heißt, ja, die wollten das, sondern dass wir sagen können, guck mal, da sind mehr, die das haben wollen, die finden das auch sinnvoll, um eben die Chancen zu erhöhen. Wir wissen, dass sie nicht ganz so hoch sind. Die Idee gab es ja schon sehr lange. Die GFLJ wurde ja testweise auf U20 hochgestellt. Da läuft sie ja auch einigermaßen gut. Es kommt halt am Ende darauf an, wie viele sich dazu bekennen und wie willig der AFCV NRW ist und wie deren Entscheidung am Ende ausfallen wird.
Es ist ja so, dass bei so einer Petition die Stimmen ja kein Stimmrecht haben, so gesehen. Also du kannst zwar sagen, ja, hier viele Leute sehen das so, aber letztendlich haben sie ja kein Stimmrecht. Gibt es da noch irgendwie so eine andere Front, die ihr angreifen könnt, dass ihr dann sagen könnt, okay, wir sprechen die Vereine an und dann gibt es irgendwie einen Antrag und dass man die Vereine dazu bewegt, diesem Antrag zu folgen? Weil letztendlich kann ja jeder Landesverband für sich selber entscheiden, ob er die Jugend, die in diesen Verbandsligen spielen, auf U19 oder 20 setzt. Wie wollt ihr das machen? Oder habt ihr da eine Idee zu?
Bis jetzt noch nicht. Natürlich, die Idee mit dem Antrag ist immer da. Nur das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu kurzfristig, weil Vereine in Deutschland sind langsam, Verbände sind langsam. Dementsprechend machen wir es jetzt erstmal so, wenn das nicht funktioniert, haben wir dann eben noch die Chance, im nächsten Jahr was Größeres auf die Beine zu stellen. Wir hoffen natürlich, dass es dieses Jahr schon funktioniert. Ob das der Fall ist, ist, wie gesagt, die Frage. Aber wie gesagt, wir sind da auch sehr optimistisch, weil der Verband weiß auch, dass sich etwas ändern muss. Wenn große Vereine wie die Cardinals oder auch die Paderborn Dolphins zurückziehen mussten, dass es so halt einfach nicht weitergehen kann.
Ihr seid ja selber so ein bisschen leidgeprüft, was jetzt so Spielabsagen angeht. Ich habe jetzt schon mitgekriegt, eure Liste von Teams, wo ihr wart, ist, kann sich auf jeden Fall mit Listen von Herrenspielern messen, mit den Vereinen, die ihr durchhabt. Wie ist das so, wenn du da den ganzen Winter dann trainiert hast und dann merkst du einfach, scheiße, es hat nicht gereicht. Wie frustrierend ist das?
Ja, also ich kann da doppelt aussprechen, aus doppelter Erfahrung dieses Jahr. Ich habe mir in der Offseason wirklich, ich habe versucht, zu jedem Training zu kommen, immer 120% zu geben, immer das Beste zu machen, dass ich dieses Jahr vielleicht so die Chance auf einen Starterplatz habe. Und dann haben wir halt eben 2 Monate vor Saisonbeginn mitgeteilt bekommen, dass wir nicht an den Start gehen können, weil wir eben zu wenig Leute sind. Das fand ich, also ich war wirklich erstmal baff in dem ersten Moment, weil jetzt ist es einfach vorbei. Also die Saison wäre an dem Punkt vorbei gewesen, wenn unser damaliger Headcoach nicht gesagt hätte, ey, ihr könnt ohne Probleme nach Lippstadt oder nach Kachtenhausen gehen, je nachdem, was für euch näher ist. Was ich in dem Moment super fand, weil man versucht hat, die Leute aufzufangen. Dann bin ich nach Lippstadt gegangen. Ich wurde da auch super aufgenommen. Deshalb, falls jetzt irgendwer von meinen alten Lippstadt-Mitspielern das hier zufällig sieht, danke nochmal, dass ihr mich so super aufgenommen habt. Es war eine richtig coole Zeit da. Auch Coaching-Staff war super und alles. Aber dann reißt du dir da, auf gut Deutsch gesagt, schon wieder den Hintern auf für 3 Spiele und dann ist es halt wieder vorbei. Und dann wurde uns auch in der Saison gesagt, ey, jetzt nochmal woanders hinzuwechseln, ist halt eigentlich auch Quatsch, weil ihr werdet wahrscheinlich eh kaum Spielzeit kriegen, wenn ihr mitten in der Saison nochmal woanders hingeht, weil da ja auch nochmal ein Spielsperre zukommt. Plus dann, wie es bei mir ist, ein zweites, weil halt eben der Pass nicht rechtzeitig eingereicht wurde. Und deshalb ist man jetzt schon wieder in der Situation, wo man sich schon wieder, praktisch man fängt wieder bei Null an, hat nichts, wird zwar wieder super aufgenommen, was ich in Bielefeld bzw. in Kachtenhausen auch super finde, aber auf lange Zeit, man braucht Spielerfahrung, um besser zu werden und ich sehe es halt eben nicht ein, jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr auch nur einfach nur rumzusitzen, nicht zu spielen, damit ich nächstes Jahr in Paderborn praktisch wieder bei Null anfange. Da kann ich auch gleich aufhören. Und das möchte ich eben nicht. Deshalb
Ich habe es bis jetzt immer nur aus der anderen Perspektive mitbekommen. Zum Beispiel in meiner ersten U19-Saison, als ich für Dortmund aufgelaufen bin, war es so, dass irgendwie 2 oder 3 Teams von den 8, die angekündigt waren, zurückziehen mussten. Wir waren am Ende dann mit, glaube ich, 6 Spielen bedient. Das war vor den Sommerferien zu Ende. Und das ist halt einfach unfassbar demotivierend. Man macht da die ganze Off-Season-Training, kommt jedes Mal dahin, macht alles, trainiert, freut sich dann auf entspannte 8 bis 10 Spiele, manchmal sogar 12. Und um dann am Ende gesagt zu bekommen, ja, die haben zurückgezogen, die haben zurückgezogen, die haben zurückgezogen. Das ist halt für alle anderen auch unfassbar demotivierend. Mhm. Und das kann halt einfach so nicht weitergehen.
Wie waren das, Timo? Wo siehst du denn rückblickend die Gründe, warum deine Teams immer wieder nicht antreten konnten? Waren das einfach nur demotivierte Spieler? Hat man einfach nur nicht genug Spieler gefunden? Gab es nicht genug Trainer, dass das Programm jetzt nicht irgendwie überzeugend war? Woran kann es gelegen haben?
Also in Paderborn ist meiner Meinung nach so, wir haben halt sehr viel Conditioning gemacht. Mhm. Weil wir halt eben auch eine sehr lange Pause haben, was halt eben auch viele Spieler dann ab einem gewissen Punkt abgeschreckt hat, weil wir halt eben verhältnismäßig wenig mit dem Ball gemacht haben für den Punkt, an dem wir waren. Wir sind dann auch irgendwann auch zu Plays und sowas gekommen, aber da waren wir dann halt eben zu wenig Leute am Ende des Tages, was eine U20 verhindert hätte, weil wir halt eben auch, weil wir ja zwangsabgestiegen sind aus der GFLJ, praktisch 2 Jahrgänge verloren haben. Mhm. Und nur einen dazu bekommen haben, das muss man ja auch erstmal verarbeiten. Und in Lippstadt war es zum einen zu wenig Spieler, zum anderen ist Lippstadt halt eben, das war die erste U19-Saison in 4 Jahren oder in 3 Jahren fürs Team. Das ist klar, dass es da Kinderkrankheiten gibt, wie zu wenig erfahrene Coaches. Aber das fand ich in Lippstadt immer ganz schön. Das hat halt keinen wirklich interessiert. Wir wollten halt alle ein bisschen Football spielen, ein bisschen Spaß haben. Eine gute Saison spielen, gucken, was geht, das Beste draus machen. Und dann mussten wir da halt eben am Ende auch wegen zu wenig Spielern abmelden, ob da jetzt eine U20 groß geholfen hätte oder nicht. Das möchte ich jetzt nicht sagen, aber meiner Meinung nach hätten wir mit einem U20-Jahrgang in Lippstadt länger spielen können.
Mhm. Ja, das ist jetzt so halt diese Formulierung, ne? Hätten länger spielen können, aber die Frage ist dann halt, wie lange? Also ob jetzt ein Jahrgang, ich sag mal, mit 4, 5 Leuten mehr, jetzt, also vielleicht hätte es für die aktuelle Saison gereicht, aber was wäre dann die nächste? Ne? Ich befürchte halt immer so, wenn ich so dieses Thema höre, ja, jetzt hängen wir noch einen Jahrgang ran, ob das nicht einfach nur so ein kurzfristiges Pflaster ist, was eine Saison helfen kann. Aber die Probleme liegen ja eigentlich ganz woanders. Also die sind ja viel tiefschichtiger und umfangreicher, beziehungsweise auch, ja, es gibt Vielzahl von Gründen, warum ein Team nicht funktionieren kann. Ne?
Genau, ja. Meistens ist es ja so, dass es vor allem der Spielermangel ist, der Teams dazu bewegt, abzumelden oder in der Saison abzubrechen. Und so 4, 5 Spieler, das hört sich jetzt nicht viel an, aber das ist ja schon mal eine halbe Defense oder eine halbe Offense. Und das ist ja genau da, wo es oft scheitert. Wenn man jetzt bedenkt, dass die dann in der U20 sind, also dann teilweise 19 bis 20 Jahre alt sind, dann würde ich davon ausgehen, dass sie halt ein bisschen mehr abkönnen. Das heißt, im besten Fall sich nicht so schnell verletzen, was ja auch oft dazu führt, dass viele Teams abbrechen müssen, dass sie sich sehr, sehr schnell verletzen. Natürlich, da kann man nichts gegen machen. Das ist halt einfach Pech. Aber 4, 5 Spieler, das ist, finde ich, schon eine ordentliche Anzahl, die man dann dazu gewinnen würde. Und auch für die U19 Elver-Tackle-Ligen wäre es dann auch realistischer, dass sie wieder mehr Teams bekommen. Weil mit einem Jahrgang mehr würden dann vielleicht auch mal andere Teams, die bis jetzt nur 9er gespielt haben, wie zum Beispiel die Bulldogs oder die Vikings, es dann vielleicht auch mal schaffen, sozusagen da aufzulaufen und im besten Falle sich vielleicht sogar für die GFLJ zu qualifizieren.
Mhm. Wie viele Elver-Teams habt ihr denn jetzt noch in NRW, jetzt mal von der GFLJ abgesehen?
Habt ihr dann über 4 Stück. Also es waren zu Beginn der Saison waren 6 gemeldet. Mhm. Duisburg, Paderborn, Langfeld, die Falcons, Spielgemeinschaft, die Crocodiles und die Longhorns. Mhm. Die Longhorns hatte ich, die Münster Phoenix. Dann wurde vor der Saison hat Duisburg gesagt, wir haben nicht genug Leute. Weil irgendwie sowas war. Auf jeden Fall sind die dann runter in die 9er Liga gegangen. Mhm. Und wir haben halt zurückgezogen. Es sind jetzt am Ende des Tages 4 Teams, die auch nur 6 Spieler haben, was Jonathan auch eben schon angesprochen hat. Das ist halt echt demotivierend für die Spieler am Ende des Tages.
Ja, vor allem, wenn man das jetzt weiter denkt, in dieser Zeit, in der ein Team zurückzieht oder es keine Spiele gibt, wenn das schon teilweise vor den Sommerferien anfängt, dann entscheiden sich auch viele, mit dem Sport komplett aufzuhören. Und das ist dann ja nicht nur blöd für die U19-Saisons oder U20 irgendwann. Das ist dann auch schlecht für den Herrenbereich, weil die leben ja dadurch, dass immer wieder neue Leute hochkommen, dass sie sich selbst wieder aufbauen, wenn manche zu alt werden oder sagen, jobtechnisch funktioniert es nicht mehr. Wenn die dann aber vermehrt aufhören, dadurch, dass es dann auf einmal nur 6 Spiele gibt und die schon Seniors sind, was bringt denen das denn dann noch weiter zu trainieren? Das ist ja völlig irrelevant dann.
Ja, wobei ich immer denke, der Impact, den die Jugendlichen haben, die dann hochgehen in die Männer, der ist gar nicht so hoch, weil gefühlt haben wir ja immer, auch wenn es gut läuft, eine Dropout-Rate von jugendlichen Spielern, die dann ihr Seniorjahr beenden und dann eigentlich hoch sollen in die Männer, dass da 75% aufhören und nur ein kleiner Bruchteil dann oben ankommt. Also ich habe eher das Gefühl, dass die Männerteams sich eher bilden aus so Quereinsteigern, die also entweder Neuanfänger, also Rookies, die dann in Männerfootball anfangen, oder Leute, die quereinsteigen, die meinetwegen vorher Handball oder Fußball gespielt haben und dann Männer spielen. Und ich habe jetzt auch schon so die ersten Stimmen von Vereinen gehört, dass Jugendarbeit sich eigentlich auch gar nicht mehr rechnet. Das lohnt sich nicht mehr. Wie würdet ihr darauf reagieren?
Ja, es würde sich ja wieder rechnen, wenn man gute Spieler nach oben bekommen würde. Das ist ja im Idealfall der Spieler, der in einer teilweise U7 dann schon anfängt, damit hat Bochum ja jetzt angefangen, der dann die ganzen Jugenden durchläuft, dadurch eine gute Ausbildung hat, hochgeht und im besten Fall dann eben auch so performen kann, dass er dem Team am Ende vielleicht sogar hilft, einen Titel zu gewinnen, vielleicht aufsteigen. Das ist ja immer das, was man in so einer Saison möchte. Nur wenn die dann vorher aufhören, dann kommen die ja gar nicht erst hoch. Damit wird sich das Level von den Teams auf lange Sicht nie verbessern. Das ist dann ja ein Teufelskreis, den man dann sozusagen bildet.
Ja, auch wenn man über dieses Prozentuale redet, die Wahrscheinlichkeit ist ja viel höher, dass mehr Spieler bleiben, wenn ich mehr Spieler hochschicke in die U19. Also wenn ich jetzt zu den Herren, wenn ich von den U19 Spielern, sagen wir am Ende des Tages, bleiben 30% bei den Herren übrig, oder 20. Von 10 Spielern sind das 2 Stück. Von 20 sind das schon wieder 4. Das ist ja, wie Jonathan eben gesagt hat, fast ein halbes Starting-Line-Up auf dem Papier. Mhm. Ob die Spieler jetzt wirklich im ersten Jahr starten oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber für den, also auf Long-Term gesehen, ist das ja, umso mehr Spieler ich hochschicke, umso mehr Spieler bleiben am Ende des Tages auch, prozentual gesehen. Deshalb.
Genau, das ist ja auch der Punkt, den wir gerade schon angesprochen haben, dass der Sprung von der U19 in die Herrenmannschaft einfach so groß ist, dass man teilweise, wenn man jetzt nicht die Statur vom Bodybuilder hat, teilweise 2 bis 3 Jahre aussetzen muss, fast keine Spielzeit bekommt. Und dann als Motivation zu sehen, ja, in 4 Jahren kann ich dann irgendwann mal spielen oder in 2 oder in einem Jahr, da entscheiden sich dann ja noch mehr aufzuhören. Und wir hoffen, dass, wenn man das jetzt auf nur 20 hochstellen würde, dieser Abstand vielleicht minimal verändert wird, dass er sich ein Stück weit verbessert und dann vielleicht aus diesen 75%, die aufhören, es auf einmal nur noch 70% oder 60% sind. Auch das wäre ja schon ein Vorteil für die Herrenteams. Und dann könnten die auch wieder sagen, ja, das lohnt sich für uns, weil diese 25, diese 40%, die hochkommen, die bringen uns am Ende so viel, weil die einfach technisch besser sind. Wenn die jetzt noch ein Jahr bekommen bei den Herren und sich an die Physis gewöhnen, dann wären das richtig gute Spieler. Dann ist das ja auch wieder eine Motivation für die Teams, ein besseres Jugendsystem aufzubauen.
Mhm. Dieses Argument, was du jetzt gebracht hast, dass man jetzt mit der U20 quasi den Abstand zur Leistungsfähigkeit Männer verringern kann, könnte man jetzt ja auch Gegenteil, also umdrehen und sagen, okay, wenn jetzt ein U16, also ein Spieler von der U16 in die U19 geht, beziehungsweise dann in eine U20 und dann gegen ein höheres Alter spielen muss, da würde sich ja der Abstand wieder vergrößern und der 16-Jährige, der hochgekommen ist, müsste dementsprechend auch länger auf der Bank bleiben.
Ja, dahingegen spricht ja wieder die Hypothese, dass viele Teams einfach an Spielermangel leiden. Und mit einem Jahrgang mehr, natürlich werden die Rookies weniger eingesetzt, aber man hat sie und sie werden auch spielen, weil kein Team hat den Luxus zu sagen, ja, wir spielen jetzt nur mit Seniors, wir spielen nur mit Sophomores. Da müssen die Rookies einfach mitspielen. Natürlich, das Verletzungsrisiko ist da natürlich ein Stück weit größer, wenn dann ein 20-Jähriger oder 19-Jähriger auf einen zukommt. Aber mit der richtigen Technik, mit dem richtigen Coaching kann das ja auch wieder vermindert werden. Zudem ist es ja auch in den U19-Saisons jetzt nicht so, dass sich nur die Rookies verletzen. Das ist ja jetzt schon ein recht großer Abstand. Sondern im Gegenteil, es sind eher die Seniors, die sich verletzen, weil die halt einen Workload haben und von denen mehr erwartet wird als von den Rookies. Zudem kann halt auch ein Jahr länger sozusagen an den Seniors zu gucken für die Rookies von Vorteil sein, weil die dann halt sehen, so macht er das, so will ich das auch machen und dann guckt man sich was ab. Dadurch lernt man ja bekanntlich in der Jugend am meisten durch Abgucken. Das fängt ja schon im Kindesalter an. Man guckt sich das Sprechen von den Eltern ab etc. Und damit hätte man eventuell auch wieder ein höheres Level, die dann zu den Seniors mit einer besseren Leistung kommen.
Da brauchst du aber schon von 16-Jährigen gutes Mindset, damit er sagt, okay, ich gebe mir ein, zwei Jahre und schaue mir das von den Seniors ab. Normalerweise sollte ein Ausbildungsprogramm ja auch so aufgebaut sein, ne, dass dann aus der U16 zur U20 erstmal dann aufgebaut wird und dann mit 18, 19, 20 kriegt er dann so seinen Einsatz. Aber ja, so wie du jetzt aber gesagt hast, ne, die Jungs werden dann halt gebraucht und dann werden sie aufs Feld gestellt. Und dann haben sie da einen 20-Jährigen vor sich, der da einfach mal 4 Jahre mehr Erfahrung, mehr Training, wahrscheinlich auch mehr Muskelmasse hat. Und dann scheppert es im Karton. Und dann musst du aber den Eltern aber auch irgendwie erklären, warum?
Ja, wenn man das jetzt mit jetzt vergleicht, ist es ja auch kein so großer Unterschied. Es ist ja ein Jahrgang mehr. In gewisser Hinsicht würde ich sagen, jeder, der den Sport macht oder jedes Elternteil, was diesen Sport erlaubt, weiß ja von dem Risiko. Als ich in die Saison gegangen bin, war ja auch klar, es kann passieren, dass ich mich verletze. Es kann passieren, dass ich mich vielleicht sogar so verletze, dass ich diesen Sport nie wieder machen kann. Ist in gewisser Hinsicht auch so passiert, dass ich für dieses Jahr raus bin. Aber keiner geht ja in diesen Sport rein und sagt, ich werde mich nie verletzen. Das ist der sicherste Sport der Welt. Und ein Jahrgang mehr, natürlich mehr Muskelmasse. Aber das ist ja jetzt auch nicht anders, wenn man in den 9er-Tackle-Bereich guckt. Zum Beispiel weiß ich aus eigener Erfahrung, dass die Duisburg Vikings da einen Running Back hinstellen, der, keine Ahnung, 120 Kilo wiegt, also eigentlich ein Liner sein müsste. Und dann versucht man, 9er-Tackle-Team zu sagen, die sollen den stoppen. Da sind ja selbst die Linebacker teilweise auf dem Level vom Receiver in der GFLJ oder beim 11er-Tackle. Mhm. Den dann zu stoppen, ist unfassbar schwierig und braucht meistens mehrere Leute. Und wenn man dann eine U20 hat, wäre das wahrscheinlich auch und wird das auch rausgenommen werden, dass dann manche Teams halt einfach einen 120 Kilo schweren Running Back stellen könnten, weil der dann einfach besser gestoppt wird. Dann muss man eben mehr auf Technik setzen. Das ist ja auch beim Tackle und dann bei der Defense so. Dann spielen eben nicht die dann am meisten Masse haben oder am meisten Kraft, sondern die einfach wollen und die den Willen und die Technik zeigen. Also der Leistungsfaktor.
Ja, jetzt ist es ja mit der Technik so, dafür brauchst du ja Coaches, die es können und nicht jedes Team hat diese Coaches, die auf allen Positionen Techniken vermitteln können und ab dem Punkt wird es ja dann gefährlich. Ne? Ich meine, je niedriger die Liga, ne, das ist ja so eine Binsenweisheit, desto gefährlicher wird es, weil die Technik ja immer schlechter wird. Und ich finde, gerade in der Jugend haben wir aktuell sehr wenig gute Coaches und da würde sich das Risiko auch wieder potenzieren.
Ja, aber inwiefern der Verband dagegen was machen kann, ist halt die Frage. Die Hoffnung ist ja natürlich, ja genau, da ist halt dann wieder die Frage, wenn man jetzt auf U20 hochstellt und es den Verein mehr bringt, weil bessere Spieler in den Herren sind, ob die dann einfach mehr investieren und um bessere Coaches ranholen zu können. Es gibt ja viele gute Coaches oder dass sie dann eben auch mehr investieren, gute Coaches auszubilden. Das ist ja auch die Sache, dass sie dann eben durch den Herrenbereich einfach und Sponsoren mehr Geld einnehmen, weil die eben erfolgreicher sind, vielleicht sogar gut Werbung machen können. Mhm. Und dass dadurch dann eben diese Coaching-Lizenzen sich viel mehr für die Teams lohnen, indem die sagen, guck mal, bei dir, du warst ein guter Spieler, wir finanzieren dir jetzt den Lehrgang, damit du bei uns Coach werden kannst. Und dann wird das Level ja nicht nur von dem als Coach besser, sondern auch gleichzeitig im Endeffekt von den Spielern, die dann auch wieder hochkommen würden irgendwann zu den Herren im besten Fall. Mhm.
Willst du einen Trainerschein machen?
Ich habe das Ziel, irgendwann einzumachen. Ich weiß noch nicht, inwiefern das in der nächsten Zeit passieren wird. Aber gerade in der Arbeit mit Kindern, ich habe schon mehrere Praktika an Grundschulen gemacht. Da fühle ich mich einfach sehr sicher. Und es macht auch unfassbar viel Spaß, mit Kindern zu arbeiten, ihnen etwas beizubringen und zu sehen, wie glücklich die sind, wenn mal was funktioniert. Wenn man denen zeigt, guck mal, so machst du das und dann schaffen die die Aufgabe oder auf Sport bezogen ihre erste Interception, dann kann man sich für die freuen sich. Und wie gesagt, Coaching ist ein Riesenproblem immer noch. Ich habe es ja selbst in Dortmund erlebt, da hatten wir einen Coach, der dann das Training gemacht hat. Grüße gehen raus an Coach Kevin von den Dortmund Giants. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt geändert hat, aber trotzdem haben wir es geschafft, eine recht erfolgreiche Saison mit dem zweiten Platz zu machen.
Timo, du hast mir im Vorfeld erzählt, du coachst du coachst Flag Football U13. Merkst du da, dass da die Zahlen hochgehen, so aus deinem Empfinden heraus, dass da jetzt mehr Jugendliche nachkommen, die irgendwann mal vielleicht auch im Tackle Football landen könnten?
Also ich sag das mal so, wir haben bei uns jetzt einen sehr großen Rookie-Jahrgang in Paderborn. Mhm. Ich kann jetzt natürlich nur für Paderborn sprechen und für so ein paar Regionalliga-U13-Teams, gegen die wir dieses Jahr gespielt haben. Ich sehe das bei uns in der Liga mit Spielern, also wir haben schon wirklich diesen Ansturm, der ist da, dass die Kinder auch spielen wollen. Das sehe ich vor allem bei uns in unserer U10 in Paderborn. Die können ja gefühlt schon fast eine zweite Mannschaft aufmachen, allein von den Spielern her. Nur das Problem ist ja halt eben auch, dass immer wieder Spieler aufhören. Das ist ja, das haben wir selber bei uns in der U13, das sehe ich in der U16, das habe ich zu Beginn der Saison gesehen. Mhm. Das habe ich letztes Jahr auch gesehen, als ich in meinem Rookie-Jahr war, dass viele einfach aufhören, weil die für sich selbst merken, oh, das ist jetzt U19, das ist anders als U16. Da bin ich halt eben mal nicht der beste Spieler auf Anhieb. Mhm. Und da muss ich halt was machen. Da entscheiden sich halt eben viele Spieler auch dazu, vielleicht ist es doch nicht der richtige Sport für mich, weil es halt eben einfach physischer wird, weil es härter wird, weil das Coaching anders ist. Und das kann man ja nicht beeinflussen als Spieler selbst, sondern man muss sich da ja auch für dieses Thema offen zeigen. Deshalb, aber ich bin der Meinung, dass wenn man als Programm attraktiv für die Spieler bleibt, dass die Spieler dann auch bleiben. Und das sehe ich bei meinen Spielern auch. Ich habe, wie gesagt, einen sehr großen Rookie-Room für meinen Corner-Room, die auch alle echt gut Sprünge machen, weil wir da in Paderborn halt eben auch einfach die Kapazitäten für haben. Ich habe aber auch, ich habe das auch schon anders erlebt, dass Teams halt eben auch wenig Coaches haben, was Jonathan eben auch schon gesagt hat. Zum Beispiel in Lippstadt mit Coach Robin oder Coach Marius, die haben uns da halt mit Gasttrainern durchversorgt. Das sind wirklich Spieler von den Herren gekommen und haben uns halt eben auch trainiert. Das wäre auch eine Option, dass Spieler einfach früher kommen und dann halt eben, weiß nicht, für die Indies oder sowas vorbeikommen. Mhm. Und dann da trainieren. Das wäre ja zum Beispiel auch ein Ansatz, um das Problem mit den Trainern, mit dem Trainermangel zu lösen, dass man da wirklich auf die Herrenspieler zugeht, aus den Positionsgruppen sich da ein, zwei rausruft. Es muss ja nicht immer derselbe sein. Es kann ja auch mal wer anders sein. Und dass die dann da vielleicht mal ein bisschen das machen, was sie auch in Herren machen. Mhm.
So, wir haben sogar ein paar Kommentare bei uns im Chat. Natalie Giebels fragt, ist zum Beispiel nicht in Berlin aus der Tackle U10 eine U11 und aus der U13 U14 geworden? Ja, weiß ich jetzt nicht. Was ich dazu sagen kann, in Berlin haben wir zwei Modelle gehabt, also parallel. Mhm. Also konnten nur, wir hatten eine Viererliga mit einer U20 und eine Liga mit U19. Die U20-Liga war bestückt mit 4 Teams. Ich rede hier in Vergangenheitsform, weil ein Team dann zurückgezogen hat und damit dann die ganze Liga dann eingestampft werden musste. Da hat das jetzt zum Beispiel mit der U20 nicht funktioniert. Da hat man trotzdem nicht genug Spieler zusammengekriegt. Was jetzt nicht was euch jetzt nicht die Arbeit diskreditieren soll. Aber zum Beispiel auch in der GFL Juniors ist ja U20 ja auch kein alleiniges Erfolgsrezept, ne? Also allein in der GFL Junior Nord haben wir dieses Jahr 4 Teams gehabt, die zurückgezogen haben, trotz U20. Also die Garantie ist es nicht.
Ja gut, aber es in der GFL Juniors Nord war ja auch weniger wegen Spielermangel und mehr wegen finanziellen Mangel. Weil, also ich kann ja selber für Paderborn für sprechen, bei uns waren es nicht die Spieler. Also Spieler waren nicht der Grund, warum wir zurückziehen mussten. Bei, also was ich gehört habe, war es bei den anderen Teams auch nicht wirklich der Fall, dass es da an den Spielern lag, sondern halt eigentlich eher am Finanziellen, weil man muss sich das halt eben auch eingestehen. Wenn man sich unsere Fahrtkosten aus der letzten Saison anschaut, wir hatten in Woche 0 hatten wir die Hamburg Huskies, in Woche 1 die Hamburg Blue Devils auswärts. dann Richtung Ende nochmal die Potsdam Royals. Das sind halt eben auch Fahrten, die erstmal bezahlt werden müssen von den Teams. Und da man ja mit dem Jugendsport offiziell kein Geld verdienen darf als Verein, ist das natürlich für die Herrenmannschaften, die, wo wir jetzt mal ganz ehrlich sind, in Deutschland viele auch Probleme mit haben, dass die wirklich rentabel sind, ist das für die Vereine natürlich schon ordentlich an Kosten, wenn man da jetzt nicht so einen Supersponsor hat, wie es manche Teams haben, was auch überhaupt nicht verwerflich ist, weil wenn man die Sponsoren hat, soll man die Mittel natürlich auch nutzen. Aber für kleinere Vereine ist die GFLJ halt eben mit diesen weiten Fahrtstrecken wirklich echt hart, also wenn man sich das anschaut.
Ja, die Potsdam Royals, die haben tatsächlich zurückgezogen, weil sie nicht genug Spieler hatten, gerade in der Offense-Line. Sie konnten keine richtige Offense-Line stellen. Damit hat man dann zurückgezogen. Was ich bei Paderborn gehört hatte, die hatten ja dann versucht, einen Spendenaufruf von über 25.000 Euro für die Jugendsaison zu machen. Und dann kann man schon mal so ungefähr abschätzen, was so eine Jugendsaison da oben kostet. Du sagst es, Fahrten, dann halt so das ganze medizinische Zeug, was man so braucht, Verpflegung. Coaches wollen wahrscheinlich auch ein Stück weit mal bezahlt werden. Da kommt dann schon ordentlich Geld zusammen für so ein großes Programm. Das ist auf jeden Fall richtig. Das muss man erstmal finanzieren können.
Ja, uns geht es ja vor allem nicht um den GFLJ-Bereich, sondern eher um die Ligen darunter, Oberliga, ich weiß nicht, Landesliga gibt es ja auch noch, die sozusagen zu stabilisieren, dass es da einfach wirklich mal 10 Spiele gibt und nicht 10 angekündigt werden, man am Ende aber nur 7 oder 6 Stück spielt, weil einfach zu viele Teams zurückziehen müssen. Und wenn man sich jetzt die Oberliga NRW anguckt, dann sind ja die meisten Teams zurückgezogen wegen Spielermangels. Und die Fahrtkosten, das machen ja die Eltern meistens selber, die sind einfach nicht so enorm, weil man teilweise, ich glaube, die längste Distanz ist von Bochum nach Bielefeld oder nach Mülheim, Bielefeld, das ist ja immer noch am Tag machbar, aber wenn man jetzt in die GFLJ als Vergleich geht, dann kann es ja teilweise sein, dass wenn Troisdorf wieder in der Nord ist, dass sie dann auf einmal hoch nach, wie heißen sie nochmal, zu den Huskies müssen oder zu den Berlin Rebels. Und das sind dann halt einfach Kosten, die ein normales Team, die nicht GFLJ sind, einfach gar nicht haben. Dementsprechend muss man da ja schon 2 oder 3 Teams, die in der GFLJ haben, sozusagen aus der Rechnung abziehen, weil geldtechnisch können es die meisten Teams ja mehr oder weniger. Es ist ja meistens eben einfach der Spielermangel oder der Spielermangel, der durch Verletzung auftritt.
Ja, würdet ihr, ich stelle jetzt die Frage, ist das Ziel denn für euch dann auch mit der U20 dann auch das nur auf 11er zu begrenzen oder sollen das auch die 9er Teams machen?
Auch die 9er Teams, weil ich spreche ja vor allem jetzt gerade für die 9er Teams, weil es macht einfach keinen Spaß, wenn unfassbar viele Teams zurückziehen müssen. Das ist einfach unfassbar demotivierend und hatten wir ja gerade schon, wenn die Saison früher endet, dann entscheiden sich vielleicht doch noch ein paar aufzuhören, weil die einfach keinen Bock haben, wieder dann 6 bis 8 Monate zu trainieren, um dann zu hören, ja, haben wir 4 Spiele, super. Und dann ist die Saison wieder vorbei.
Wenn wir so jetzt von Spielermangel reden, was glaubt ihr denn, wo liegt das Problem? Warum kommen die Jugendlichen nicht mehr zum Football?
Also meiner Meinung nach, der Verband kann ja nicht einfach vorschreiben, ey, ihr müsst so und so viele Aktionen machen, um Spieler anzuwerben. Das Anwerben ist ja immer noch Teamsache. Und also ich sehe das bei uns in Paderborn auch so. Wir haben 2, 3 Events, wo wirklich Spieler angeworben werden. Aber halt eben jetzt nicht wirklich für diesen U16 oder U19-Bereich. Das haben wir einmal gemacht in der Zeit, wo ich da war. Sowas muss halt regelmäßiger kommen. Das müssen halt die Vereine für sich selbst finden, so ein Rhythmus. Aber am Ende des Tages kann der Verband jetzt nicht sagen, ey, als Beispiel Paderborn, ihr müsst mehr Werbung machen, sonst könnt ihr nicht spielen. Das kann man ja nicht einfach vorschreiben. Wenn halt eben die Mittel nicht da sind, wo soll ich mir das denn hernehmen? So, aber das ist meine Ansicht. Team zusammenzustellen und zu melden, das ist Teamsache. Wenn ich jetzt als Teammanager oder als Headcoach sehe, ey, das wird knapp mit den Leuten, dann melde ich ja gar nicht erst an, sondern sage ich meinen Spielern offen und ehrlich, ey, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts, weil wir halt eben einfach zu wenig Leute sind. Fragt mal ein bisschen rum, ob irgendwie noch Freunde von euch oder sowas Lust haben mitzuspielen. Sonst müsst ihr halt woanders spielen. Traurig aber wahr, aber da kann der Verband halt auch nichts machen. Wir können nicht immer sagen, der Verband ist schuld, nee. Wenn das Sachen sind, die eigentlich vom Team her gemacht werden müssen. So.
Also du siehst schon,
Meinung dazu.
Also schon, dass die Vereine mehr Hausaufgaben machen müssten, um auf die Jugendlichen zuzugehen und anzusprechen, zum Football zu kommen.
Marketingvideos vor allem. Also ich weiß nicht, wie hieß der nochmal auf Instagram? Marvin Schwamm oder so war das, glaube ich. Der hat das ganz gut zusammengefasst. Der sagt nicht, dass Europa ein Leistungsproblem hat. Es hat einfach ein Problem, richtig Marketing zu machen. Wenn man sich jetzt die Instagram-Seiten von den meisten Teams anguckt, außer jetzt natürlich von den High-Tier-Teams wie Düsseldorf, den Huskies oder auch The Program, die ja wirklich sehr viel rein investieren, ist da teilweise nicht viel. Dann sind da ein paar Posts von den Spielergebnissen, dann vielleicht noch mal irgendein witziges Video, aber nichts, womit man die Jugend so richtig catcht. Was mich vor allem unfassbar damals beeindruckt hat, waren halt diese Highlight-Videos, wenn da so ein krasser Tackle gekommen ist, eine gute Interception, der Catch von OBJ auch, der sollte viel noch in Erinnerung sein, den vergisst man ja nicht so leicht. Wenn man sowas sieht, das motiviert einen ja auch dann. Und dann denkt man sich, ja, vielleicht könnte ich anfangen. Woran ich glaube, dass es eher liegt, neben dem Marketing, sind halt auch einfach die Kosten. Wenn man jetzt mit dem Football anfangen möchte, ist es ja nicht nur wie beim Fußball, dass man einmal für 120, 200 Euro Schuhe kauft. Man kauft eine ganze Ausrüstung. Das sind teilweise 1000 Euro, teilweise noch mehr. Und viele Teams haben halt einfach nicht die Mittel, Leihausrüstung zu stellen. Wir in Bochum haben natürlich den Luxus, dass wir ein paar Leihausrüstungen haben und die auch vergeben können. Aber bei den kleineren Teams, die sich erst aufbauen wollen, die haben halt gar nicht die Mittel, die zu besorgen. Da muss man ja auch erstmal Spender finden, die das dann, die ihre Ausrüstung vielleicht gratis abgeben oder gegen eine kleine Spende und dann sagen, guck mal, damit die Jugend sich weiterentwickelt, geben wir die ab. Und ja, ich glaube, dass wirklich Kosten in dem Fall der Hauptgrund sind, weil mit mehr Geld könnte man dann zum Beispiel wieder mehr Marketing machen, aber im Endeffekt könnte man halt auch, wenn man mal fragt, wer kennt sich ein bisschen damit aus, wer hat Bock, da mal ein bisschen was zu machen, dann könnte man ja auch einfach mehr Marketing machen, weil wir in der U19 zum Beispiel haben auch immer einen Fotografen mit dabei, der dann Bilder macht. Da frage ich mich ja, die Spieler posten das dann immer selbst. Wieso kommen dann solche Bilder nicht einfach mal auf Instagram? Mhm. Das wird doch viel mehr erreichen, wenn so ein 2000 Follower Team-Account das postet, wie cool das ist. Dann denkt sich vielleicht so ein pubertärer 18-Jähriger, der gerade Rambo sein möchte, boah, geil, da will ich hin. Mhm. Dann geht er da hin, hat Spaß, meldet sich an, bam, hat man einen Spieler mehr.
Wie sieht's denn bei euch mit euren monatlichen Individualkosten aus? Also ihr habt einen Monatsbeitrag, ich würde mal so vermuten 20, 25 Euro im Monat. Kommen zu diesen Monatsbeiträgen noch andere Dinge dazu? Also die Ausrüstung jetzt mal exklusive, hast du jetzt auch gerade treffend gesagt, da kannst du 1000 plus X für bezahlen. Aber um am Sport teilnehmen zu können, was kommt bei euch zu diesen Monatsbeiträgen noch dazu?
Also ich bin ja, hatte ich ja eben auch schon gesagt, ich bin Schiedsrichter. Mhm. Deshalb ist das bei uns in Paderborn so geregelt. Ich bin raus, bin Lippstadt musste ich, glaube ich, 12 Euro, was das waren, zahlen. Und dann halt eben auch Spritkosten zu den Spieltagen. Mhm. Und in Kartenhausen, wo ich jetzt aktuell gemeldet bin, sind das auch 12 Euro. Plus halt auch mal die Spritkosten. Also Spritkosten ist so meiner Meinung nach mit der größte Faktor. Mhm. Oder halt eben die Kosten, wenn man sich als Team einen Bus mietet, dass da jeder vielleicht 10 Euro zugibt oder sowas. Das sind meiner Meinung nach die größten Kosten, die damit entstehen.
Plus dann wahrscheinlich dann noch Vereinsklamotten und sowas.
Ja.
Die werden ja teilweise auch verschenkt. Also wir, ich weiß nicht, wie hoch der Beitrag genau ist, aber wir sollten eben monatlich, glaube ich, noch irgendwie 5 Euro dazugeben, damit eben der Physio sich die ganzen Tapes und sowas kaufen kann, weil die sind ja jetzt nicht billig, vor allem in der Masse, die man braucht. Mhm. Und dann eben noch teilweise auch die Verpflegung mitfinanzieren zu können, die man am Game Day dann eben zwangsläufig braucht, vor allem wenn es dann mal wieder 30 plus Grad sind, dann kann man nicht einfach nur sagen, ja, trinkt mal ein bisschen Wasser, dann braucht man halt auch mal dieses Gatorade-Pulver oder Weintrauben und Früchte und teilweise noch mehr. Und dementsprechend ist das jetzt ein Beitrag, der, glaube ich, von jedem mehr oder weniger gestemmt werden kann, sofern er halt die Ausrüstung hat und das Sinn ergibt, dass er spielen kann.
Würdet ihr aus eurer Perspektive sagen, das könnte so ein Cockblocker sein, wo dann Jugendliche sagen oder auch Eltern von Jugendlichen sagen, nee, das ist zu teuer, können wir uns nicht leisten, wollen wir es nicht leisten?
In sozial schwächeren Familien ist das definitiv ein Faktor. Da ist es ja generell schwierig, sporttechnisch etwas zu machen. Und Football ist halt einfach, das hört sich jetzt sehr krass an, der falsche Sport, weil eben einfach diese riesige Kostensumme auf einen zukommt. Ja. Vor allem das Gute ist ja, wenn man jetzt nach Düsseldorf zum Beispiel guckt, die ein bisschen mehr Mittel haben, was das angeht. Da bekommt ja jedes Team eine gewisse Summe pro Jahr, um die Liga stemmen zu können. Da werden dann eben auch Spieler, die weniger Geld haben oder weniger Geld zur Verfügung haben, unterstützt, dass sie eben nicht so viel bezahlen wie jetzt der Spieler, der aus einer recht guten Familie kommt, was das Geld angeht.
Wie müsste denn für euch ein Programm aussehen, wo ihr sofort Yippie-Yay, Schweinebacke, hier bin ich, wie müsste das aussehen?
Also vor allem, worauf es mir am meisten ankommt, sind die Coaches, dass ich eben was lernen kann. Das ist halt ab einem gewissen Level in Deutschland recht schwierig, wenn man nicht beim Top-Tier-Team spielt. Und der zweite große Faktor ist natürlich die Spieler, die da sind. Wenn man sich mit denen nicht versteht oder es irgendwie halt ein bisschen kracht, schon in der Offseason ist es halt schwierig, eine gute Saison zu spielen. Ich weiß, dass es damals in Mülheim, als ich da noch mit den Essinia Cardinals und Bochum Rebels zusammengespielt habe, wir waren halt einfach eine Einheit. Das war ein richtig geiles Ding. Wir haben Musik gehört, zwischendurch halt Verspäße gemacht. Wir haben immer uns gegenseitig abgehypt, auch wenn es mal ein bisschen schlechter aussah. Da war die Stimmung nie so, ey, du bist schuld daran, dass wir jetzt verlieren. Das ist alles bei dir. Mhm. Und wenn das eben nicht gegeben ist mit so einem Team, dann ist es halt auch unfassbar demotivierend neben dem Geld.
Mhm. Also ich bin da derselben Meinung. Ich finde, dass gutes Coaching super wichtig ist. Das ist total unterschätzt. Ich hatte die letzten 2 Jahre wirklich sehr großes Glück mit meinen Defensive-Coordinatoren. Grüße gehen an der Stelle raus an Coach Jan Prösdorf und Coach Robin von Holz, die mich da wirklich die letzten 2 Jahre wirklich richtig unter die Arme genommen haben, richtig zu besseren Spielern gemacht haben. Vor allem Coach Jan, der mich wirklich übernommen hat und mir alles eingeprügelt hat. Das war wirklich super, also den als DC zu haben. Und dann auf der anderen Seite noch finde ich auch, dass der Lockerroom stimmen muss. Das hatten wir, das habe ich jetzt auch schon mehrfach erlebt, damals in Elsen noch, in der U16, dass es da halt wirklich echt Lockerroom-Probleme gab damals. Mit ein paar Jungs, mit denen ich damals in Elsen gespielt habe, den ich jetzt auch in Lippstadt 3 Spiele gespielt habe, waren diese Probleme halt immer noch, das war halt nicht so cool. Deshalb war dann da irgendwann auch die Luft raus, aber am Ende des Tages war es halt, wie gesagt, der Spielermangel, der dann am Ende des Tages zugeführt hat, dass wir nicht antreten konnten, was halt auch echt schade war. Aber dafür ist es jetzt in Bielefeld auch meiner Meinung nach echt gut gelöst. Mhm. Deshalb.
Wie lange fährst du nach Bielefeld?
Ich fahre, also wenn ich bin ja noch keine 18, ich habe meinen Führerschein zwar schon auf dem Papier alles bestanden, mhm. Sonst, also im Auto ist Bielefeld bzw. Kartenhausen plus minus eine Stunde, wenn man mit Verkehr rechnet. Wenn ich jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, bin ich pro Fahrt ungefähr 2 Stunden unterwegs. Und
also hin 2 Stunden, also ich fahre nach
2 Stunden eine Richtung. Das heißt, von mir zu Hause aus zum Bahnhof und dann zum Trainingsgelände 2 Stunden, dann 2 Stunden zurück und danach halt immer noch zum Flag Football Training in Paderborn.
Also fehlenden Effort kann man dir nicht vorwerfen.
Ja, also nach Lippstadt fand ich persönlich viel entspannter. Es war halt wirklich zwar auch 1,5 Stunden Fahrt, mhm. eine Richtung, aber da war halt eben nicht dieses mit diesem langen Warten da, weil, also ich bin halt in den Bus eingestiegen bei mir zu Hause, stand 10 Minuten am Bahnhof, bin im Zug weitergefahren, dann halt eben zum Platz gelaufen. So. Das geht jetzt in Bielefeld nicht. Deshalb, das ist halt ein bisschen blöd für mich.
Jetzt bei dir aus, Jonathan?
Ja, genau. Also mittlerweile, weil ich ja wieder in Bochum spiele, ist es so, dass ich glücklicherweise 20 Minuten zum Training fahre. Mhm. Das ist natürlich super, da hat man einfach viel mehr Zeit. Als ich noch in Düsseldorf war, sah das ein bisschen anders aus. Das war dann 3-mal die Woche 3 Stunden hin und 3 Stunden zurück. Sprich, ich bin teilweise direkt nach der Schule in Zug gestiegen, 3 Stunden nach Düsseldorf gefahren, mhm. habe dann da 2 Stunden Training gemacht. Mit Glück habe ich dann noch den ersten Zug gekriegt, der um 20.15 Uhr gefahren ist von der Merkur-Spielarena, mhm. um dann gegen teilweise 11 Uhr anzukommen. Das hat aber meistens nicht funktioniert, weil in Düsseldorf jeder, der da war, weiß ja, am Ende gibt es dann eben noch die Sprints, die dann ein bisschen dauern, dann redet man mit den Coaches noch ein bisschen. Das heißt, es ist meistens eher 11:30 geworden, als ich dann zu Hause war. Noch schlimmer wurde es dann eben, wenn der mal Verspätung hatte. Und das ist ja bei der Deutschen Bahn öfter mal der Fall. Bei den Hinwegen war es eher nicht das Problem, bei den Rückwegen war es teilweise sehr nervig. Und ich hatte einige Streitgespräche mit meinem Vater darüber, der mich natürlich sehr gut unterstützt hat, und auch meine Mutter, die mich dann immer noch zum Hauptbahnhof oder so gefahren haben. Weil hätte ich das dann noch mit dem Bus machen müssen, wäre ich noch länger unterwegs gewesen. Und auch meine Oma, ich habe teilweise bei ihr schnell Mittag gegessen, um dann direkt von der Schule dann eben da zum Training fahren zu können.
Das ist ja ein riesen Zeitfaktor, ne? Also nicht nur das, also wenn wir wissen ja, ne, das ist ja nicht nur das Training, was man macht, sondern man soll sich ja auch noch Videos angucken, man soll sich vorbereiten, man soll sich nachbereiten. Dann hast du meinetwegen noch vor Ort noch irgendwie Classroom oder sowas, wo du noch Theorie durchgehst. Da kommt der richtig Zeit zusammen. Also da muss ja schon Organisationstalent sein, das dann noch mit Hausaufgaben und sowas alles hinzukriegen. Und Prüfungsstress und dergleichen.
Das habe ich alles dann im Zug gemacht. Da hatte ich ja dann mehr als genug Zeit, wenn ich mal sitzen konnte, wurden dann eben Hausaufgaben am Laptop gemacht, wurde dann auch mal gelernt. Teilweise auch einfach mal entspannt, weil nach 8 Stunden Schule dann noch Hausaufgaben machen geht halt einfach nicht. Da habe ich mich einfach hingesetzt, Musik gehört, aus dem Fenster gucken. Das ist eigentlich das Beste, was ich teilweise machen kann. Ich finde das unfassbar entspannt mit der richtigen Musik. Und dann schon mal so ein bisschen mental aufs Training vorbereiten, freuen, ein paar Leute wiederzusehen. Vor allem die Kollegen, die man dann ja auch aufbaut. So vor allem Ismael oder Valentino. Ich weiß nicht, ob die das jemals sehen werden, aber nochmal alles Gute zum Junior Bowl heute.
Die Panther haben heute mal wieder gewonnen. Das glaube ich 52. oder 53. Spiel in Folge gewonnen.
Ja.
Wahnsinn. Das ist schon nur. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite zu dem erneuten Sieg zum Junior Bowl. Die Düsseldorfer bleiben der Macht. Ich hab mal jetzt mal so eine steile ketzerische These. Getreu nach Darwin, Survival of the Fittest. Lass mal einfach die Teams, die es nicht packen, einfach draufgehen und gucken, dass die wenigen Teams, die übrig bleiben, dann dadurch mehr Spieler, mehr Coaches haben und dadurch vielleicht auch leistungsfähiger werden.
Da kann ich direkt gegen argumentieren. Bitte. Weil man merkt es ja jetzt direkt schon an der GFLJ. Ich wohne in Bochum. So, die nächsten Vereine sind Düsseldorf und Typhoons, auch Düsseldorf. Weil Köln gibt es nicht mehr, das wäre auch ein Stück weiter. Und wenn man, da kann man jetzt sagen, gut, ich gehe nach Düsseldorf, weil ich da am meisten lerne. Ich gehe nach zu den Typhoons, weil das halt einfach ein besseres Level ist und Elfer Tackle. Wenn man jetzt aber sagen müsste, das ist die Oberliga, 9er Tackle, zu der ich dann 2 Stunden hinfahren müsste, damit irgendwie 10, 15 Leute beim Training sind. Oder vielleicht dann auch mal 20, wenn man Glück hat. So sieht's ja bei den meisten 9er Tackle Teams leider aus. Dann wird da die Motivation eher noch weiter runtergehen und würde zu noch mehr Spielern führen, die dann aufhören würden. Dementsprechend ist es besser, wenn es mehr Teams gibt, weil dann eben einfach diese Fahrzeit, die ja auch ein Faktor ist, weil viele gehen ja in meinem Alter vielleicht schon studieren, Ausbildung machen und dann noch mal eben 2 Stunden irgendwo hinfahren, das kriegt man halt einfach nicht hin. Dann müssen die halt sagen, ja, muss ich aufhören. Das bringt den Teams dann nichts und das ist blöd für die Spieler.
Timo Nick zustimmt?
Ja, also ich sag's mal so, bei mir ist das was komplett anderes. Ich wohne ja in Paderborn. Ich habe jetzt eigentlich schon alle Vereine einmal durch, die bei mir im Umfeld sind. Also ich war ja, hatte ja gesagt, in Elsen, bei den Elsen Knights, die eine Spielgemeinschaft mit den Lippstadt Eagles in der U19 haben, in der Oberliga. Wir haben die Paderborn Dolphins, die nächstes Jahr hoffentlich in der Regionalliga angreifen können. Und ich habe die Bielefeld Bulldogs bzw. die Kachtenhausen Whitehawks, die in der Oberliga auch eine Spielgemeinschaft haben. Und gut, die Münster Phoenix in der Regionalliga ist halt auch 2 Stunden Fahrt, aber das ist es mir, also es ist für mich zu weit, wenn da irgendwas schief geht mit dem Zug oder was auch immer, weil Paderborn ja auch bei mir kurz vor Prüfungsvorbereitung gesagt hat, wir können nicht antreten, war mir das einfach zu heikel, dass ich dann da irgendwo in Münster strande oder sowas. Und dann erst am nächsten Tag nach Hause komme und dann mit meiner Sporttasche in die Schule muss. Das war für mich keine Option. Deshalb, das ist das Schöne an Ostwestfalen, meiner Meinung nach. Man hat halt eben nicht so viele Teams. Das ist entspannter, weil man halt eben ein Team hat, höchstens 2, zwischen denen man sich entscheiden muss. Auf der anderen Seite, wenn das Teams sind, die halt zurückziehen, ist es halt echt blöd, wie es bei mir jetzt halt eben auch der Fall ist. Deshalb habe ich halt eben nicht diesen Luxus, dass gefühlt in jeder Stadt ein Team ist, was theoretisch eine Jugend stellen könnte, wo ich dann halt eben darauf ausweichen könnte. Das muss man halt eben auch berücksichtigen.
Ja, also ich glaube, die Idee mit der U20 ist halt ein Pflaster, also ein Baustein von vielen, die man betrachten muss. Und ich denke, es ist ein Pflaster für kurzfristig bis mittelfristig. Aber ich denke, langfristig müssen halt die Vereine zusehen, dass sie Trainer aus ihren eigenen Reihen rekrutieren und ausbilden und dadurch ein attraktives Programm aufbauen, was mehr Jugendliche anspricht. Ich denke, da führt nichts drum rum, ne? Dass wir versuchen, diesen Trainermangel aufzubrechen.
Ja, auf jeden Fall. Du hast es ja auf deiner Instagram-Seite, glaube ich, auch schon gezeigt, wie viele Teams jetzt zurückziehen mussten oder die es jetzt gar nicht mehr gibt. Das ist ja von, ich glaube, 210 auf 202, wenn mich nicht alles täuscht, oder so runtergegangen. Und das ist unfassbar schlecht für den Football. Weniger Teams bedeutet auch im Umkehrschluss weniger Spieler.
Das sind
und die
ne?
U20.
Bei Jugendteams sind wir glaube ich, irgendwo beim 70er-Bereich oder so.
Ja, genau. Da muss man dann eben auch gucken. Die U20 ist auch von uns nicht angedacht als dauerhafte Lösung. Wie gesagt, Verletzungsrisiko steigt, je mehr dazukommen. Und natürlich ist es auch blöd, wenn dann vier Jahrgänge sind und es ist ja jetzt schon immer sehr Senior-dominant in den U19-Ligen, dass das dann eben noch schlimmer ist, aber wir hoffen, dass es dann einfach dazu führt, dass es mehr Spiele gibt, dadurch mehr Spieler bleiben, vielleicht sogar noch mehr Spieler dazukommen, dass man irgendwann, wenn die Teams das auch schaffen, vielleicht noch eine Jugend hinzugefügt werden kann, wie zum Beispiel eine U21, dass man dann U18, U20 und oder sowas hat, dass eben die Räume kleiner werden, dass es fairer für alle Spieler wird. Weil als 16-Jähriger gegen 19-Jährigen zu spielen, ist halt einfach kein Spaß, teilweise, wenn man nicht in der Lage ist oder dass eben einer ist, der physischer ist. Aber auf kurzer Zeit könnte es natürlich schon ein bisschen was bewirken, dass halt einfach mehr Spieler bleiben und gleichzeitig auch mehr Spieler zu den Herren hochgehen.
Ich hatte mal so
mal dazu, ich stimme Jonathan da in allen Punkten zu. Ich möchte auch nochmal ergänzen, wir stehen jetzt praktisch vor der Auswahl, entweder, also für die nächsten 5 Jahre, entweder haben wir eine U20, wo ein Spielbetrieb okay möglich ist, okay machbar ist, dass jedes Team im besten Falle 8 Spiele in der Saison hat, oder wir stehen halt eben meiner Meinung nach kurz davor, dass wir in den nächsten 5 Jahren die U19 praktisch abschaffen können, weil es keine spielfähigen Teams mehr gibt, außer halt dieselben 3, die sich halt eben gegenseitig von diesen kleineren Vereinen immer die Spieler klauen, weil es halt eben bessere Programme sind, besser angesehen werden, bessere Coaches, was du ja auch gesagt hast, was halt eben eine Teamsache ist. Aber meiner Meinung nach, damit wir einen U19 oder einen Spielbetrieb nach der U16 haben können, brauchen wir die U20. Weil sonst können halt eben die Mannschaften nicht mehr stellen und es ist mir auch klar, dass es eine Übergangslösung ist. Aber wir müssen irgendwas tun, damit in den nächsten Jahren noch U19 oder besser U20 gespielt werden kann.
Ja. Ich hatte mal so den Gedankengang gehabt, dass man kann das dann zusätzlich zum Beispiel machen, also dass man U20 hat, aber dann auch sagt, okay, wir trennen die Jugendsaison von der Herrensaison, also dass man zum Beispiel die Jugendsaison mehr so in den Richtung Herbst schiebt, dass man dann eben die Kapazitäten, die ein Verein als Trainer so hat, dass man eben Männertrainer auch gleichzeitig bei der Jugend trainieren lassen kann, dass man da eben mehr Personal dann zur Verfügung hat. Eigentlich hat man den gleichen Pool an Trainern, aber die können breit gefächerter tätig sein und mehr auch für die Jugend da sein. Wie würdet ihr das sehen? Würdet ihr so eine Saison im Herbst praktikabel finden?
Ja, also ich sag's mal so, wir hatten das in Paderborn und in Lippstadt so, dass in Paderborn war es so, unser Defensive Coordinator, unser zeitweise Offense-Coordinator und unser Head-Coach, die waren alle auch bei den Herren tätig. Wir hatten halt immer zu denselben Tagen Training, deshalb ging das dann ganz gut. Und in Lippstadt war es auch so, also unser Head-Coach und DC, Coach Robin, der war bei uns in der U19 Head-Coach und DC, bei den Herren DC und der hat noch in Paderborn Tackle gespielt. Deshalb, also es ist halt alles so eine Sache von wie viel Zeit habe ich. Es können sich ja auch über ein paar Monate sehr viele Sachen ändern, wenn ich jetzt die Herrensaison machen kann. Kann ja sein, dass mir irgendwas dazwischen kommt im Herbst, dass ich da nicht coachen kann. Deshalb bin ich eigentlich der Meinung, dass jedes Team eigene Coaches braucht, dass man da halt eben auch gezielter trainieren kann, weil es bringt ja nichts, wenn ich den vollen Fokus für Jugend in den Herbst lege und den Rest des Jahres halt eben nur auf die Herren fokussiere, dann wird ja aus den Jugendspielern nichts, wenn die halt eben nur ein Viertel des Jahres vernünftiges Training haben.
Naja, aber du könntest zum Beispiel die Offseason, also wenn wir jetzt vom Winter bis Frühling reden, es gibt Teams, die sowas machen, dass du da, wo es Sinn macht, die Jugendlichen mit den Männern zusammen trainierst, zum Beispiel irgendwie Technik oder sowas, wo du nicht groß in den Kontakt gehst, Konditionsansatzweise zum Beispiel, dass man da dann auch zusammenbündelt, um dann die Jugendlichen da mit abzucoachen.
Finde ich gar keine schlechte Idee, das, was du da gerade angesprochen hast. Na, so hätte man natürlich erfahrene Spieler, weil ich weiß, dass es bei uns im Verein in der U19 so ist, dass wir haben unseren Head Coach, der ist vorher Herrenspieler gewesen, wir haben unseren Defensive Coordinator, der Cornerback oder Safety bei den Herren ist. Und ich glaube, wir haben einen Coach, der von Anfang an dabei ist, der von außerhalb geholt wurde. Alle anderen sind Eltern, also Väter oder ehemalige Spieler aus dem Verein. Mhm. Weil von außerhalb welche zu kriegen, ist halt immer die Sache. Vor allem, wenn man nicht Elfer-Tackle spielt, dann kommt immer so, ja, wir wollen aber Elfer-Tackle spielen. Ja, ist gut, aber ich will in einer höheren Liga das machen. Ja, ihr habt aber zu wenig Spieler. Und die machen das ja auch gar nicht schlecht. Also auch einer, der das noch nie gemacht hat, kann sich ja in die Ansätze sehr schnell reinarbeiten. Es geht ja nicht darum, die Technik perfekt zu beherrschen wie ein Spieler. Man muss sie einfach nur richtig vermitteln können. Mhm. Und dementsprechend könnte man so mit einem kleineren Pool an Trainern viel mehr Spieler gleichzeitig ausbilden, wie du schon gesagt hast. Conditioning, zum Beispiel in der Hochsommerzeit oder im Winter, könnte man ja zusammen machen, dann bräuchte man weniger Spieler. Und auch Techniktraining, vom Leistungsniveau sind die Herren ja teilweise gar nicht so weit weg von der U19, teilweise sind die U19-Spieler technisch ja sogar besser. Ja, dementsprechend könnte man das ja sehr gut zusammenlegen. Dafür braucht man dann aber auch eben einen Coach, der die nötigen Mittel und die nötigen Wege kennt, eben auch bessere Spieler noch besser machen zu können. Weil ich weiß es von Finn, der ist ein richtig geiler Trainer gewesen. Ich weiß nicht, ob er irgendwann mal gespielt hat, aber von ihm habe ich halt einfach so unfassbar viel in wenig Zeit lernen können. Und dann hatte ich aber auch andere Trainer, von denen ich halt nichts lernen konnte. Und das ist halt auch fast stillstehen, wenn man dann irgendwelche Drills macht, die mit der Position halt nichts zu tun haben.
Das demotiviert ja auch eher. Und ich finde, wenn man diesen Weg geht, dass man zum Beispiel ein Stück weit mit den Männern mittrainiert, hast du ja noch den positiven Effekt, die Jugendlichen kennen dann die Männerspieler und dann ist der Übergang von Jugend zum Männerteam gar nicht mehr so schmerzhaft. Ne? Weil das größte Problem ist ja meistens, okay, du kommst in ein Team, was du nicht kennst, du hast dich in deinem Jugendteam nach oben gearbeitet, warst wer und jetzt fängst du wieder ganz von vorne aus an, bist wieder letzter Arsch und kennst kein Schwein. Und so hast du so ein bisschen Sicherheit geschaffen, dass die Jungs schon mal jemanden kennen und einen Ansprechpartner haben.
Ja, man kennt die dann ja schon, ein bisschen kennt man die Leute im Verein ja schon, dann eben ein bisschen persönlicher, aber das ändert ja nichts daran, dass man eben physisch gesehen einfach noch auf einem viel zu geringen Level teilweise ist. Dementsprechend, wäre natürlich schön, dann kennt man mehr, aber wenn es dann ans Spielen geht, wird sich ja nicht viel ändern. Da wäre es dann wieder einfach so, dass man eben erst mindestens, würde ich sagen, ein Jahr auf der Bank sitzt primär, weil man einfach nicht über die Mittel verfügt, dann teilweise so ein 120 Kilo Running Back, voll bepackt mit Muskeln, als 20-Jähriger, der 70 Kilo wiegt, zu tackeln. Das ist ja krafttechnisch nicht möglich, vor allem wenn man dann die Technik nicht richtig kann.
Aber du hättest zumindest eine Hemmschwelle schon mal eliminiert. Das ist ja manchmal
ja, auch das auf jeden Fall.
Nicht verkehrt. Ja, es gibt ja auch diese, oder es gab mal die Regelung, dass 19-Jährige bei den Männern mitspielen durften oder sowas. Wie findet ihr sowas? Würdet ihr sowas wahrnehmen wollen?
Nein, also ganz im Ernst nicht. Das ist halt eher schlecht sogar für die Jugenden, wenn dann die Ältesten einfach hochgezogen werden.
Ja, sie können beide spielen, ne? Sie dürfen nicht an einem Wochenende beide spielen, das muss dann getrennt sein. Aber sie dürfen, also durften dann U19 und Männer spielen, ne? Jeweils getrennte
Wochenende. Ach so. Ja, ich kann es nur von der Regelung, dass über 18-Jährige hoch dürfen zu den Seniors, sobald die 18 sind und dann sozusagen ihr Seniorjahr nicht mitspielen müssen. Mhm. Aber das macht halt wirklich nur für den ganz kleinen Teil Sinn, der dann eben physisch auf einem ganz anderen Level ist, also wirklich dann athletisch und physisch einfach im Herrenbereich spielen könnte. Mhm. Dass das dann für den einfach keinen Sinn mehr macht, gegen 16-, 17-Jährige zu spielen, mhm, weil die halt einfach viel zu einfach, irgendwie ganz böse gesagt, sind.
Mhm. Ja.
Ja, also mhm, ich stimme ja auch voll zu. Ich finde, dass das eigentlich wirklich gar nicht erlaubt sein sollte. Und wir sehen das ja auch in Paderborn dieses Jahr. Wir haben ja vor Beginn, also nachdem wir aufgelöst wurden in der U19 dieses Jahr offiziell, haben wir von unserem Headcoach auch die Möglichkeit bekommen, bei den Herren mitzuspielen, wenn wir eben über 18 sind.
Mhm.
Wir haben zurzeit einen Spieler bei uns. Grüße gehen raus an dich, Jonathan Grip, der da total alles auseinandernimmt auf Running Back, der sich da auch wirklich gut hochgearbeitet hat. Der Rest bekommt so semi-gut Spielzeit. Also es gibt ein paar, die wirklich auch ein bisschen spielen, aber da hast du halt auch andere, die einfach nur auf der Bank sitzen. Das ist halt eben das, was man, wenn man eine Jugend hat, die halt eben auch halbwegs funktioniert, dann halt eben vermeidet, dass halt eben die Spieler, die bei den Herren nur auf der Bank sitzen würden, dann spielen. Dafür ist ja die Jugend eigentlich da, dass man sich da eben noch weiterentwickeln kann.
Ja. Wo eine U20-Regelung natürlich auch noch Sinn machen würde, wäre zum Beispiel so eine Relegationssituation. Ein Team spielt gegen relegationsmöglich Absteiger GFLJ und dann hast du da so ein U20-Team gegen ein U19-Team. Ich weiß gar nicht, wie die Regelung ist, ob die das GFLJ-Team dann irgendwie nur mit den U19 spielen darf. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es ja dann immer so eine etwas komische Situation. Wir hatten das hier in Spandau gehabt, da sollten die Spandauer dann gegen GFLJ-Team spielen. Die haben 9er gespielt und mussten auf einmal 11 spielen. Da kommen dann komische Situationen dann zustande. Das macht dann auch irgendwo keinen Sinn.
Ja, das ist ja völliger Quatsch. Ich weiß, dass es in NRW, glaube ich, so geregelt ist, dass wenn ein Team in der 11er Liga Meister wird, dass sie dann automatisch für den Absteiger in die GFLJ kommen.
Mhm.
Und dann, also sofern sie eben über die Mittel verfügen, das sind ja irgendwie, glaube ich, 10.000 Euro, die man da mindestens vorlegen muss oder so, um eben zu beweisen, dass man die Saison sozusagen finanziell schafft.
Ja, genau, diese Lizenzgebühren quasi.
Ja.
Also ich finde das ja, also ich persönlich finde das sowieso Quatsch, dass GFLJ und jetzt bei uns in NRW oder auch in anderen Bundesländern U20 ist und du dann halt eine U19 hast, weil du kannst ja alleine für Testspiele, die bundeslandübergreifend sind, was ja manche Vereine machen, kannst du ja nicht erwarten, dass ein GFLJ-Team, was U20 spielt, dann auch mal gegen eine U19 dann spielt. Dass die U19 dann gewinnt, ist ja praktisch unmöglich. Wenn du dann halt einfach einen Jahrgang mehr hast, der Gegner hat mehr Spieler, die können mehr durchrotieren. Die haben Spieler, die halt eben auch vielleicht physischer sind, wo du halt eben nichts gegen machen kannst, dass wir letztes Jahr im Camp gegen Essen hatten, wo es dann eben auch zu Misskommunikation kommt und sowas, das hättest du halt mit einer U20 eben nicht. Und du hast dann halt eben, das ist auch meine Meinung, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen, ich bin Senior in der, ich bin jetzt raus aus der U19, könnte aber noch U20 Jugendbundesliga spielen und habe da auch eine wichtige Rolle und spiele um Junior Ball mit, und sitze auf der Bank, wofür entscheide ich mich denn? Also jetzt mal ganz im Ernst.
Okay.
Da gehe ich doch als NRW-Spieler zu den Düsseldorf Panthern, zeigt da, was ich kann, oder zu anderen guten Teams. Schwäbisch Hall haben wir heute gesehen im Junior Bowl, die ja auch ein echt gutes Spiel gemacht haben. Oder auch die First Razorbacks bei Berlin Rabbits oder wo auch immer, zeige, was ich kann, spiele um Junior Bowl mit, als Starter, im besten Fall sogar noch. Oder ich sitze halt auf der Bank rum, vergammel. So.
Ja. Wie seht ihr denn das? Also die Düsseldorf Panther haben ja nun einen Riesenkader, irgendwas um die 100 Leute, ne? Die können sich dann aussuchen, wen sie mitnehmen. Wie seht ihr das? Ist das für euch völlig in Ordnung? Die Leute sollen dahin gehen, wo sie meinen, glücklich zu werden? Oder denkt ihr auch, okay, vielleicht könnten die Panther auch mal drüber nachdenken, so ein also mit anderen Vereinen Kooperationen einzugehen, dass das irgendwie ihre Farming-Teams werden oder so und die Teams damit eben so einen Ausbildungsauftrag haben, dafür aber eben dann auch Jugendliche da haben, die sie aber irgendwann abgeben müssen?
Ja, also ich bin von der Jugendarbeit der Düsseldorf Panther, da ich da ja selbst längere Zeit war, sehr überzeugt. Auch wenn es eben, da steht aber, wie gesagt, es ist Leistungssport, da steht der Leistungsgedanke im Vordergrund. Und ich habe es miterlebt, dass sehr viele Leute, denen dann gesagt wird, ja, wird schwierig mit Spielzeit, dass sie dann zu ihren herkömmlichen Vereinen einfach wieder zurückgehen. Dementsprechend ist das kein so großes Problem. Und die meisten Spieler, von denen ich gehört habe, die dann die dann gewechselt sind, sind meistens erst nach der U19 gewechselt. Also die haben dann ihr Seniorjahr gespielt und sind dann hoch in die GFLJ, weil die dann eben physischer waren und so einfach mehr Chancen haben, da zu spielen. Und viele entscheiden sich auch einfach in den ersten 2 Jahren dazu, in ein schlechteres Team oder in ein 9er-Tackle-Team zu gehen, um erstmal ein bisschen sich daran zu tasten, um dann eben, wenn sie ein bisschen physischer sind, wieder in die GFLJ einsteigen zu können. Natürlich muss man sich jetzt fragen, ob es sinnvoll ist, wenn die Düsseldorf Panther 150 Leute da haben. Ich finde, teilweise gerade in der Offseason ist es sinnvoll, weil das Programm, was sie in der Offseason anbieten, ist einfach so unfassbar geil und so unfassbar hilfreich, dass es auch den Teams, die dadurch zeitweise ihre Spieler verlieren, im Endeffekt noch mehr bringt, weil die Spieler teilweise viel physischer und viel spielsicherer zurückkommen und über auf einmal einen Technikpool verfügen, die sie in ihren herkömmlichen Vereinen niemals gefunden hätten.
Ja gut, also ich erzähle mal, der nicht bei den Panthers war, sondern bei den Dolphins, der auch gegen die Panther gespielt hat, in der U16 und in der U20. Ich finde, meiner Meinung nach, ist jedem Team das, wie sie sich aufstellen, selbst überlassen. Also man kann ja nicht vorschreiben, ihr dürft jetzt, weiß ich nicht, nur 50 Spieler im Training haben oder sowas. Wenn ihr mehr Spieler habt, vor allem in der Offseason, was Jonathan auch gesagt hat, wenn du ein gutes Programm bist und die Spieler ausbildest, habe ich da kein Problem mit. So, und gut, wenn man halt verletzt ist, wie es bei Jonathan ja war, was er gesagt hat, ist das halt eben auch vollkommen okay, solche Leute im Kader zu halten, wenn du halt eben so ein gutes Programm bist und halt eben auch diese Anziehung hast, diesen Ruf, und das halt eben auch ablieferst, was halt eben durch gutes Marketing und alles passiert, ist ja klar, dass die Leute alle bei dir spielen wollen. Und ich kann ja jetzt nicht Spielern, die herkommen und sagen, ich will bei euch spielen, kann ich ja jetzt nicht sagen, nee, wir haben dich nicht ausgebildet, geh mal wieder zurück zu deinem alten Verein, wo du nur Oberliga spielst, wenn du eigentlich viel besser bist. Und selbst wenn du nur eine Chance haben willst, so jeder soll machen, was er möchte. Am Ende des Tages Teamwahl kann keiner irgendwem vorschreiben. Deshalb, ich meine, gut, das ist, wenn man gegen die Panther spielt, ist natürlich was anderes, wenn man da einfach diese schiere Macht an Leuten sieht. Ich meine, ich kenne das ja selber. Wir haben unser letztes GFLJ-Spiel in Paderborn gegen die Panther gespielt, rühmlich 93-0 verloren. Aber das war halt eben auch von, das war wirklich eine Mindset-Sache bei uns. Das ist aber auch ein anderes Thema, wenn dann halt eben diese Leute da hinkommen, die Bock haben, weil die sich halt eben gegenseitig schon motiviert haben auf der Fahrt. Wenn ich das verbieten soll, sorry, da kann ich auch den Sport ganz einschampfen. Also, ich meine, ich selbst bin kein Fan, gegen die Panthers zu spielen, weil es halt eben immer hart wird, weil es immer wirklich besser wird, weil man da immer auf komplett neue Ideen kommen muss. Aber am Ende des Tages sind das doch die Spiele, die uns besser machen. Wenn wir, ganz ehrlich, jedes Spiel zu gewinnen, wird irgendwann auch langweilig. Deshalb, verlieren gehört dazu. Und wenn man gegen Düsseldorf verliert, gegen den deutschen Meister, kann man auch mal verlieren. Also,
das geht mir nicht darum, jetzt, man sich schämen muss. Geht mir nicht das darum, denen zu verbieten, dahin zu gehen, sondern zu sagen, okay, pass auf, also wir haben jetzt den 150er Kader, 50 können wir mitnehmen. Und dann hast du ja so eine Leistungseinteilung. Ne? Also die 100 anderen, die nicht auf dem 50er Roster stehen, scheinen eben halt nicht gut genug zu sein. Und dann sagt man denen, okay, pass auf, wir haben hier Kooperationen mit anderen Teams, die vielleicht in deiner Nähe sind. Die haben ein, ich sag mal, von grob, wir haben ein von uns zertifiziertes Ausbildungsprogramm, könnte man ja mal sagen. Also die Panther wissen dann halt ganz genau, die werden da und da so ausgebildet, wie es für uns richtig ist, damit sie irgendwann vielleicht in unseren 50er-Kader kommen. Wäre das nicht vielleicht eine Idee, um die Teams im Umfeld am Leben zu halten und dass die dann ihre Spiele austragen?
Ja, aber dann wäre ja auch der Reiz ein bisschen weg, wenn man zu den Panthern geht und dann gesagt bekommt, ja, dann geh einfach wieder dahin oder dahin. Dann wäre es ja im Umkehrschluss nichts anderes, als wenn die, als wenn man das selbst sozusagen merkt während der Saison, ja, hier läuft's nicht, hier werde ich nicht viel spielen und man dann sich entschließt, zurück zu seinen Heimatteams zu gehen. Natürlich wäre es eine gute Idee, aber das kann man eben machen, wenn die dann irgendwann, es gab ja die Überlegung, dass sie irgendwie ein zweites Team aufmachen oder sowas, so ein Farmteam. Aber es ist halt einfach finanziell nicht möglich. Und dann eben auch ein Programm zu finden, was dann eben gut genug ist, um Spieler wirklich sicher zu machen, dass oder auf ein Level zu bringen, wie sie es in Düsseldorf brauchen, ist fast nicht möglich für die meisten Teams, weil die Coaches sind natürlich immer eine Sache, aber was die meisten Spieler in Düsseldorf wirklich besser macht, ist, dass sie dann auf einmal gegen einen Lenny Thoma, gegen einen Erik Kortus, gegen einfach ein paar unfassbar krasse Spieler spielen müssen. Und dann ihre eigenen Wege, ihre eigenen Techniken sozusagen finden, wie sie eben da mithalten können. Das ist ja nichts anderes als in der NFL. Kein Spieler beherrscht da ja jede Technik perfekt. Die beherrschen meistens 2, 3 einfach so unfassbar gut, dass es so aussieht, als könnten die alles spielen. Und Ich bin der Meinung, dass das fast nicht viel bringen würde. Peter Daletzky zum Beispiel, der mich damals nach Düsseldorf geholt hat, der hat mir auch gesagt, ja, das ist gar kein Problem, wenn es hier mit der Spielzeit vielleicht eng wird, dann kann er auch nochmal nach Essen zum Beispiel gehen. Die haben da auch ein super Coaching. Da ist es dann am Ende natürlich nie zu gekommen. Mhm. Aber in gewisser Hinsicht machen die das ja schon. Also die, wenn man die fragt, sagen die einem schon sehr genau, wo man hingehen kann und ob es mit der Spielzeit eben realistisch ist oder nicht.
Na, hier in Berlin gibt es ja zwei Vereine, die Gespräche führen. Die wollen sich die Jugendarbeit so ein bisschen aufteilen, so hört man bei uns. Die sind auch lokal gesehen sehr dicht beieinander, dass das eine Team die Jugendausbildung bis U16 macht und das andere Team übernimmt dann halt ab U19, U20 und dann halt guckt man, wo sie als Männerspieler landen. Wäre das vielleicht noch irgendwie eine Option, die denkbar wäre bei euch im NRW-Ländle?
Nee, also ich glaube, wir haben so viele Teams und teilweise ja auch genug Spieler in der U16, zumindest in Bochum, dass ich jetzt nicht weiß, inwiefern das Sinn machen würde, wenn man sich das aufteilt. Wenn man jetzt zum Beispiel für Team X spielt, dann für Team Y aber in U19 ist, dann geht man ja automatisch zu dem Y-Team, weil man da ja jetzt schon 3 Jahre in Folge war, dann kann man da ja auch einfach bleiben, das ist ja viel einfacher. Warum sollte man dann nochmal wieder die Szenen wechseln, um dann bei Team X wieder sozusagen spielen zu können?
Yep. Sounds legit. So, meine Lieben, jetzt sind wir auch schon so langsam zum Ende gekommen. Wie geht's denn jetzt bei euch weiter mit der Petition? Was sind eure nächsten Schritte?
Genau, wir werden diese Petition jetzt vorbereiten. Mhm. Und wenn die weiteren Gespräche eben geführt wurden, hoffentlich dann auch unterschrieben bekommen, mhm, um das dann dem Team, welches ich ja schon mehrfach angesprochen habe, die den Antrag gestellt haben, sozusagen noch mitgeben zu können als Rückendeckung und gleichzeitig auch eben eine Audienz über Instagram aufzubauen, dass man uns eben ein bisschen mehr kennt, dass der Verband darauf aufmerksam wird, um einfach eine Rückendeckung, eine Credibility zu haben, dass sie sehen, das ist nicht nur die Idee von einem Team, das ist nicht nur die Idee von zwei komischen Typen im Internet, sondern es ist halt einfach die Idee von mehreren Leuten. Es ist, viele Teams wollen das, mhm, um einfach zu zeigen, viele wollen das, wir brauchen einen Wechsel. Ich glaube, das wissen die mittlerweile selber, dass ich was drastisch ändern muss, weil es so nicht weitergehen kann. Bieten halt eine Idee, ob die dann so umgesetzt wird, ist halt die Frage. Und wir wissen auch selber, es ist nicht die beste Lösung, aber es ist eine Lösung. Mhm. Es ist eine Lösung, die auf kurzer Sicht, vielleicht auch auf mittlerer Sicht helfen wird. Auf langer Sicht braucht man einfach ein besseres Marketing. Man braucht bessere Coaches. Aber dafür muss man erstmal einen Stamm schaffen, der eben zu den Seniors hochgeht und sich lange genug mit dem Spiel beschäftigt, um eben auf diesem Level coachen zu können.
Habt ihr vielleicht auch die Idee, mal zur NRW-Convention zu gehen und dort eure Idee dann vorzutragen?
So bis jetzt noch nicht.
Ja, da hättet ihr auf jeden Fall ein Live-Publikum, was man dann vielleicht mal so dann auch mit euren guten Argumenten auch überzeugen könnte. Habt ihr denn schon ein Schriftstück zu eurer Petition? Wo das schon mal ausformuliert ist?
Also ich wollte mich jetzt die Tage mal dran setzen, weil ich jetzt in letzter Zeit wirklich auch viel zu tun hatte. Aber da kommt auf jeden Fall noch was. Also
ihr seid jetzt in der Startphase und.
Genau. Also wie gesagt, uns gibt es ja auch noch nicht so lange. Wir haben uns ja auch erst vor ungefähr 2 Wochen zusammengetan. Da brauchen wir jetzt natürlich noch so ein bisschen Anlauf, aber also auf Langzeit, jetzt über die nächsten 4 Wochen wird da noch gewaltig was kommen. Mhm. Also
ich würde vorschlagen, wenn ihr Infos habt zu eurem Fortschritt, dann lasst sie mir doch auch mir zukommen und dann würde ich das hier auch weiter besprechen. Und vielleicht kommen wir hier auf dem Wege dann auch nochmal zusammen, wo ihr dann nochmal Ergebnisse vorstellen könnt oder so.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, also ich finde es toll, dass sich junge Menschen für den Football einsetzen. Und ich finde es auch gut, dass ihr auch schon so eine Argumentationskette aufgebaut habt. Also dass ihr da nicht unbedarft an die Sache rangeht, sondern euch da schon wirklich was zurechtgelegt habt. Und ich drücke euch auf jeden Fall wirklich sämtliche Daumen, die ich habe, damit das was wird. Weil ja, Jugendfootball ist wichtig und wir müssen halt gucken, dass das wieder Fahrt aufnimmt und dass auch letztendlich nicht nur die Männerteams davon profitieren, sondern wir einfach auch wieder Jugendliche haben, die Spaß daran haben und dass wir mehr Teams haben wie Düsseldorf Panther oder Schwäbischer Unicorns.
Das ist das Ziel.
Gut, meine Lieben, dann vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich, wie gesagt, drücke euch auch meine Hühneraugen und dann bin ich gespannt für weitere Infos. Und ich bedanke mich an alle, die dem Chat hier gefolgt sind und fleißig mitkommentiert haben. Und ja, ihr könnt dann auch mal nachträglich noch kommentieren. Und dann, wenn ihr ein paar Ideen habt für die Jungs, dann leite ich sie gerne weiter.
Ja, nochmal in Eigenwerbung, Initiative U20 auf Instagram. Unsere Nachrichten sind offen mittlerweile. Jeder kann uns anschreiben. Wenn Fragen sind, melden. Auch mit Kritik bitte melden. Weil je mehr Kritik wir bekommen, desto mehr Argumente können wir finden, die uns dann vielleicht ans Ziel bringen. Wir wissen, wie gesagt, es ist nicht die optimale Lösung. Es ist nur eine Lösung, die man auch anpassen kann. Wir haben einige Ideen. Und jeder, der uns eben unterstützen möchte, auch wenn hier Teams zu gucken, meldet euch bei uns. Wir finden einen Weg. Wir brauchen einfach jeden möglichen Unterstützer.
Timo, du noch letzte Worte.
Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also verbreitet die Nachricht. Es gibt noch, also wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Wir wollen für die Teams handeln. Wir sind Pro-Team. Ich glaube, da schließt du dich auch an, dass wir nichts einfach so machen, sondern wir sehen die Problematik. Und meiner Meinung nach ist es wichtig, dass wir das machen, weil aus meiner Sicht oder auch aus unserer Sicht tut sich da halt gar nichts. Und ganz ehrlich, lieber machen wir irgendwas vieler Leute auch Falsches als gar nichts. So, weil dadurch, dass wir den Stein jetzt ins Rollen bringen, sind wir im Gespräch. Dadurch finden sich Lösungen, die vielleicht sogar besser sind als das, was wir vorhaben. Und dadurch kann man den Sport halt viel weiterbringen als einfach nur durch dieses ganze Beschweren. Es wird doch eh nichts. Da muss man halt eben auch mal was machen. Das ist meine Meinung.
Meckern kann jeder.
Und ganz wichtig, uns allen auf Instagram folgen. Genau. Dass ihr alle Infos mitbekommt. Weil da wird noch verdammt viel kommen.
Initiative U20. Da bin ich schon gespannt, was da alles kommt. Und wie gesagt, wenn ihr was habt, her damit. Und ich werde euer Wort verbreiten. Also bis dahin, meine Lieben. Wir hören uns das nächste Mal, liebe Coach Potatoes Fans, dann auch wieder mit Carsten in 2 Wochen. Und euch alles Gute. Bis dann.
Tschüss.
Die Coach Potatoes.